Gideon war ein furchtbar, nein, ein furchtsamer, schwacher Mann. Der geringste aus seiner Familie. Und Gott hat ihn berufen, einen großen Sieg zu bringen seinem Volk. Da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, wie er eigentlich schon eine kleine Armee aufgestellt hat gegen die Riesenarmee, die die Midianiter hatten, die in das Land eingefallen waren. Und Gott hat seine Armee immer weiter reduziert, hat gesagt, es ist noch immer zu viel, noch immer zu viel. Erst waren es 4:1, dann 13:1, zuletzt zu 450:1, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hat er mit 300 Mann den Sieg gewonnen. Was uns schon zeigt, dass es hier nicht um menschliche Strategie oder menschliche Kraft geht, sondern dass es einfach um geistliche Dinge geht, nämlich dass Gott für sein Volk kämpft, wenn sie ihm vertrauen und wenn sie ihm gehorsam sind. Und das ist natürlich eine der großen Lektionen, die wir im Buch Richter lernen. Und dann, nachdem er diesen Sieg gewonnen hat, hat er die ganzen Ephraimiter zusammengerufen, diesen Stamm, zur Verfolgung der Feinde. Und in Vers 1 im Kapitel 8 lesen wir jetzt, die Männer von Ephraim aber sagen zu ihm, was ist das für eine Sache, die du uns da angetan hast, dass du uns nicht gerufen hast, als du hingingst, um mit Midian zu kämpfen. Und sie machten ihm heftige Vorwürfe. Ephraimiter haben Gideon kritisiert. Die waren nicht einverstanden mit der Strategie. War eigentlich Gottes Strategie, also sie waren nicht wirklich einverstanden mit Gott. Sagen, was hast du getan? Warum hast du uns nicht mit in die Schlacht genommen? Die Wahrheit war, dass Gideon ja einen Zorn gestoßen hat und jeder, der willig war, in die Schlacht zu ziehen, hätte mitziehen können. Ephraim hat damals nicht reagiert, war ihnen wahrscheinlich ein bisschen zu riskant, in die Schlacht zu ziehen, wo du gegen eine Übermacht kämpfst von 4:1. Und erst jetzt, wo die Schlacht schon geschlagen war und es an die Verfolgung der Feinde ging und darum ging, Beute zu machen, die auszunehmen, da waren sie plötzlich da, da waren sie plötzlich stark. Ich finde es interessant und jetzt kritisieren sie. Ich finde es interessant, dass es immer wieder die gibt, die aktiv sind im geistigen Kampf, aktiv sind im Reich Gottes, die vorangehen im Glauben. Und dann gibt es diejenigen, die eigentlich nicht gern Risiken eingehen, die nicht Schritte im Glauben machen wollen, die kein Risiko eingehen wollen, aber die dann diejenigen kritisieren, die das tun. So typisch menschliche Natur. Ich denke auch eine geistliche Lektion hier. Feind, Satan versucht uns von außen anzugreifen, durch verschiedene Feinde, durch unser Fleisch oder er benutzt gerade religiöse Menschen auch, sehen wir im Leben Jesu ganz konkret. Benutzt Dinge, die uns ablenken wollen von unserem Ruf. Wenn ich ans Buch Nehemia denke, wo diese Feinde da waren, die gesagt haben, hey, komm zu uns herab, wir wollen mit dir verhandeln. Und Nehemia hat gesagt, ich tue ein großes Werk für den Herrn, ich habe keine Zeit, mich ablenken zu lassen. Das erfahren wir in unserem Leben, diese Ablenkungen von außen, Angriffe von außen, Anfeindungen, bis hin, dass Christen verfolgt werden, bis zum Tod. Gott sei Dank nicht bei uns, aber in vielen anderen Ländern ist es so. Und wenn wir als Christen da standhaft sind und diese Anfeindungen, diese Angriffe von außen durchstehen und siegreich sind, dann will der Feind oft eine andere Strategie. Und das ist, dass er von innen angreift. Dass er versucht, uns zu entzweien, die Armee Gottes zu entzweien und zu spalten. Das ist eine Lieblingstaktik. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Wir haben das oft erfahren mit den Mitarbeitern, wenn du gemeinsam dem Herrn dienst und irgendwo gibt es dann diese Kleinigkeiten, die einem auf den Keks gehen oder irgendjemand sagt was und der andere versteht das falsch und dann fängst du an im Kopf, das wird dann alles so aufgeblasen. Das kann eine ganze Kleinigkeit sein und dann denkst du, ah, sie hat das sicher gesagt. Deswegen, und die hat das sicher schlecht gemeint. Und dann reagierst du wieder irgendwie komisch und dann denkt sie sich, ach, der macht das sicher nur, weil er mich nicht ausstehen kann. Und dann, es schaukelt sich dann irgendwie so auf und irgendwann liegst du dann im Bett und bist so richtig sauer und bitter und überlegst dir, Streitereien und überlegst, ja, ich hätte das sagen sollen und ich hätte das sagen sollen, und dann irgendwann bist du endlich so schlau, dass du sagst, hey, komm, lass uns mal drüber reden. Und dann kommst du drauf, dass alles nur heiße Luft ist. Dass ein Missverständnis war, dass der Feind hier wirklich versucht, Kleinigkeiten aufzuschaukeln. Ich denke, wir haben das alle schon erfahren, ob das in der Gemeinde ist oder in der Familie, in der Ehe. So eine typische Taktik des Feindes. Ich habe hier in der Zeitung, der Internetzeitung, die ich lese, einen interessanten Artikel gelesen. Neue Studie letzte Woche. Überschrift hier ist: Ehen scheitern an nicht ausgewechselten Toilettenrollen. Sollte es kaum glauben. Amerikanische Forscher untersuchten die Entromantisierung von 160 Beziehungen. Fazit: Ehen scheitern an Kleinigkeiten. Man hat es immer schon gewusst, aber jetzt ist es wissenschaftlich erwiesen, es sind Kleinigkeiten wie Nasebohren oder das Verstellen der Radiosender im Auto, die eine Ehe scheitern lassen. Schlechte Angewohnheiten, die im Grunde nicht schwer ins Gewicht fallen, scheinen das Gefühlsleben des Partners in einer Weise zu beeinträchtigen, die an Allergien erinnern, sagt der Leiter der Studie, Michael Cunningham von der Universität Louisville, der Sunday Times. Beim ersten Mal fällt die negative Reaktion wahrscheinlich noch schwach aus, aber beim wiederholten Kontakt nimmt die Sensibilität dafür zu. Die amerikanischen Forscher untersuchten die Entromantisierung von 160 Beziehungen. Zu den meistgenannten Unarten gehörten die Verwendung kindischer Kosenamen im Beisein Dritter, zu viel Urlaubsgebäck, zu lange Einkaufstouren, ratet mal, wer sich darüber aufregt, von den beiden, erfundene Anekdoten, mit denen der Partner in der Gesellschaft von Freunden glänzt, Lachen über eigene Witze und kritische Anmerkungen über Kleidung. Als harmonieschädlich ermittelten die Wissenschaftler weiter das Liegenlassen von Handtüchern auf dem Badezimmerboden, unterlassenes Auswechseln der Toilettenrollen, in Klammer Rolle liegt stattdessen auf dem Halter, und Angstbekundungen des Mannes beim gemeinsamen Sehen von Horrorfilmen. Weichei, der hat Angst beim Horrorfilm. Schaut euch besser keine Horrorfilme an, wenn das eh schädlich ist. Aber seht, das sind Kleinigkeiten, die der Feind nimmt. Man wirkt oft so zusammen. Wir haben diese kleinen Dinge, die uns nerven in unserem Leben, vielleicht Schwachheiten in unserem Fleisch, in unserer sündigen Natur, und der Feind hackt da ein und beginnt zu wirken, und diese Gedanken im Kopf: Jetzt hat er schon wieder sein Handtuch liegen lassen. Oder ich brauche Klopapier und es ist keines da. Oder er hat Angst im Horrorfilm. Und wirklich so kindische, kleine Sachen zerstören Beziehungen. Zerstören Ehen. Was Heiliges. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht spalten lassen. In unseren Familien, in Ehen, in der Gemeinde. Lass uns wachsam sein auf diese Dinge. Und wirklich das einzige Gegenmittel, was ich kenne, ist offen reden. Das ist, was Jesus uns sagt. Wenn es was gibt im Leben deines Bruders, deiner Schwester, auch der Bruder oder die Schwester, mit der du verheiratet bist, Bruder, Mann, Schwester, Frau, wenn es da irgendwas gibt, was du nicht einfach vergeben kannst, sondern was über Nacht noch irgendwie an dir wurmen würde oder dich nicht loslässt, dann rede drüber. Geh hin zu der Person und sag, hey, das hat mich verletzt, wie hast du das gemeint? Das ist die einzige Methode, wie wir davor uns beschützen können, aus Kleinigkeiten riesen aufgeblähte Dinge zu haben, wo der Feind eine offene Tür hat, uns zu entzweien und uns zu zerstören. Lass uns aufpassen, der Feind ist ein Lügner von Anfang an, sagt uns die Bibel. Und wenn er uns von außen nicht kriegen kann, dann versucht das von innen. Vers 2. Er, der Gideon, sagte zu ihnen: Was habe ich denn geleistet im Vergleich zu euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? In eure Hand hat Gott die Obersten von Midian, Oreb und Seb gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich zu euch? Da ließ er Zorn von ihm ab, als er diese Worte redete. In Sprüchen Kapitel 15 heißt es, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Sehr weise, was Gideon hier macht. Lässt sich nicht hier irgendwo durch blöde Streitigkeiten, ich bin wichtiger als du, das, wo sich die Apostel ständig drüber gestritten haben. Gideon gibt eine sanfte Antwort auf diese Kritik und so wendet er diese Gefahr der Spaltung oder der Entzweiung ab. Und Gideon kam an den Jordan, er ging hinüber, er und die 300 Mann, die bei ihm waren, erschöpft von der Verfolgung. Und er sagte zu den Männern von Sukkot, eine Stadt dort, gebt doch dem Kriegsvolk, das in meinem Gefolge ist, Brot, denn sie sind erschöpft. Und ich jage den Königen von Midian, Sebach und Salmunna nach. Gideon hat sich gedacht, okay, lass den Ephraimititern, lass ihnen die Heerobersten, ich jage den Königen nach. Lass uns halt von ihren blöden Streitereien hier abhalten, von wichtigen Siegen hier. Aber die Obersten von Sukkot sagten, ist etwa die Faust Sebachs und Salmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollen? Wollten sie nicht versorgen, hatten wahrscheinlich Schiss. Ja, die haben mit 300 Leuten hier ein Heer von 15.000 verfolgt, wie wir später noch sehen werden. Also noch immer eine ganz schöne Übermacht. Und wahrscheinlich haben sich die Bewohner von Sukkot gedacht, was wenn die verlieren und dann sind die anderen sauer auf uns und ihr habt die versorgt und dann sieht es böse aus für uns. Und so haben sie sich geweigert, ihre Landsleute, das Heer, die 300 Helden, von denen wir glauben, dass das eigentlich die Schwachen und die Lahmen waren des Volkes, die Gott gebraucht hat, die einfach mit Brot zu versorgen, mit Essen. Leute an der Front zu versorgen. Und das ist nicht gut. Wir sind alle berufen, teilzuhaben an dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Wir sind alle berufen, Reich Gottes zu bauen, Reich Gottes zu erweitern. Und manche sind die, die vielleicht an vorderster Front stehen, die gehen. Und andere, vielleicht können sie geben, vielleicht können sie die praktisch unterstützen, Missionar unterstützen zum Beispiel, der rausgeht, finanziell oder durch Ermutigung. Und wenn du beides nicht kannst, kannst du immer noch beten. Es ist wichtig, dass wir alle beteiligt sind, dass wir alle Reich Gottes bauen. Seht hier auch, er hatte noch immer die 300 Mann bei sich, der Gideon. Die hatten keinen einzigen Mann verloren in dieser Schlacht gegen die 145.000 oder so, was die Midianiter waren. Hey, wenn Gott für uns kämpft oder wenn wir mit Gott kämpfen, besser gesagt, wenn wir auf seiner Seite sind, dann sind wir nur Überzahl. Dann kann Gott beschützen. Vers 7, da sagte Gideon, für wahr, wenn der Herr Sebach und Salmunna in meine Hand gegeben hat, werde ich euer Fleisch dreschen mit Dorngestrüpp der Wüste und mit Stechdisteln. Und er zog von dort weiter nach Pnuel hinauf, eine andere Stadt, und redete zu denen ebenso. Aber die Männer von Pnuel antworteten ihm, wie die Männer von Sukkot geantwortet hatten. Da sagte er auch zu den Männern von Pnuel, wenn ich in Frieden zurückkomme, werde ich diesen Turm niederreißen. Turm war das Zentrum der Stadt wahrscheinlich, der Stolz der Stadt, werde ich hier niederreißen. Auch eine wichtige Sache hier, die wir sehen. Warum sagt Gideon das? Ist er zu eifrig? Ich glaube, Gideon hat verstanden, das, was Jesus gesagt hat. Wenn ein Haus oder ein Reich mit sich selbst entzweit ist, dann kann es nicht bestehen. Und das ist ein Problem hier, dass hier ein Teil von Israel sagt, okay, wir lassen euch geschwächt und im Hunger da in die Schlacht ziehen, anstatt zu helfen. Und deswegen sagt er diesen Leuten, ich werde euch züchtigen. Ist wichtig, wie gesagt, dass wir nicht zulassen, dass wir entzweit werden. Vers 10. Sebach und Salmunna waren aber in Karkor und ihr Heerlager mit ihnen etwa 15.000 Mann, alle die übrig geblieben waren vom ganzen Heerlager der Söhne des Ostens. 120.000 Mann aber, die das Schwert zogen, waren gefallen. Also 135.000 waren sie anfangs. Und Gideon zog die Beduinenstraße hinauf, östlich von Nobach und Jogboha, und erschlug das Heerlager, während das Heerlager sorglos war. Und Sebach und Salmunna flohen, er aber jagte ihnen nach und fing die beiden Könige von Midian, Sebach und Salmunna, und das ganze Heerlager setzte er in Schrecken. Dann kehrte Gideon, der Sohn des Joasch, vom Kampf zurück, von der Anhöhe von Heres herab. Und er fing einen Jungen von den Männern von Sukkot, diese Stadt, die ihn vorher nicht unterstützt hat, und fragte ihn aus. Da schrieb er ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf, 77 Mann. Und er kam zu den Männern von Sukkot und sagte: Seht hier, Sebach und Salmunna, mit denen ihr mich verhöhnt habt, als ihr sagtet, ist die Faust Sebachs und Salmunnas etwa schon in deiner Hand, dass wir deinen Männern, die ermattet sind, Brot geben sollen? Und er nahm die Ältesten der Stadt und Dorngestrüpp der Wüste und Stechdisteln und er züchtigte damit die Männer von Sukkot. Und den Turm von Pnuel riss er nieder und erschlug die Männer der Stadt. Pnuel hat hier offensichtlich bewaffneten Widerstand geleistet. Wieder. Kommt uns vielleicht ein bisschen brutal vor, was Gideon hier macht, aber ich denke, es hat seinen Grund. Er konnte Rebellion nicht tolerieren. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, ein Reich, was mit sich selbst gespalten ist, eine Familie, die mit sich selbst entzweit ist, die kann nicht bestehen. Und es ist oft schwieriger, einen Sieg oder Frieden zu erhalten, als eine Schlacht zu gewinnen. Und da ist Disziplin notwendig. Na, wir können mal einer Versuchung widerstehen, irgendwie, aber Gott möchte, dass wir in Sieg leben, in Beständigkeit, nicht mal rauf, runter, rauf, runter. Und da brauchen wir Disziplin. Das ist eine wichtige christliche Eigenschaft, Charakterzug. Christliches Leben ist ein diszipliniertes Leben. Disziplin, was wir anschauen mit unseren Augen und was wir nicht anschauen, was wir nicht reinlassen in unser Hirn. Was wir uns anhören, was wir uns nicht anhören. Disziplin, wirklich beständig in Gottes Wort zu sein, jeden Tag. Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Wir können uns nicht leisten, mal einen Urlaubstag zu nehmen. Der Feind nimmt auch keinen Urlaubstag. Urlaub ist im Himmel für uns. Nicht hier. Ist wichtig. Ist wichtig, auch als Familieneinheit zusammenzuleben und voranzugehen. Als Team für den Herrn. Trotz all unserer Unterschiede. Trotz diesen Dingen, auch das wieder erfordert Disziplin, das erfordert Selbstbeherrschung. Dass ich mich nicht von meinen Gefühlen leiten lasse, sondern von Gottes Wort. Dass ich nicht unversöhnlich werde, nicht vergebe, mein Herz hart und bitter werden lasse. Das ist wichtig, erfordert Disziplin. Und ich denke, Gideon hat es erkannt, deswegen konnte er nicht zulassen, dass diese Städte hier die Einheit von Israel gefährden. Und er sagte zu Sebach und Salmunna, Vers 18, wie sahen die Männer aus, die ihr auf dem Tabor erschlagen habt? Das ist das Gebiet, wo Gideon herkommt. Sie sagten, ganz wie du, so waren sie, jeder gleich einem Königssohn. Schleimen sich ein bisschen rein. Mann, die sahen gut aus, die Typen, so wie du, Gideon. Da sagte er, meine Brüder, die Söhne meiner Mütter waren sie. So wahr der Herr lebt, hättet ihr sie am Leben gelassen, würde ich euch nicht erschlagen. Also sie haben offensichtlich seine Familie umgebracht, die Feinde, und haben keine Barmherzigkeit gehabt. Und er sagt, hättet ihr Barmherzigkeit gehabt, würde ich euch Barmherzigkeit zeigen. Und er sagte zu Jether, seinem Erstgeborenen, steh auf, erschlag sie. War damals eine Ehre, die Heerobersten zu erschlagen. Und er sagte zu Jether, steh auf, erschlag sie, aber der Junge zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Junge war. Da sagten Sebach und Salmunna, steh du auf und stoß uns nieder, denn wie der Mann, so seine Kraft, so sein Nachkomme. Hey, dein Sohn ist ein Weichei und du bist auch ein Weichei. Hätten sie besser nicht gesagt. Da stand Gideon auf und er schlug Sebach und Salmunna und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele hingen. Midianiter waren ein arabischer Stadt, ein arabischer Stamm, will ich sagen. Hatten eine Vielgötterreligion damals und einer ihrer Götter war der Mondgott, deswegen die Halbmonde. Als Mohammed dann paar hundert Jahre später seine eigene Religion geschnitzt hat, hat er diesen Mondgott genommen und zum eben den einen Gott, den einzigen Gott erklärt. Daher kommt es, dass die Moslems den Halbmond als ihr Symbol haben. Kommt von diesem Mondgott, der aus dieser heidnischen arabischen Religion im Prinzip. Und die Männer von Israel sagten zu Gideon: Herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohns, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Gideon aber sagte zu ihnen: Nicht ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. So war es richtig, die wollen ihn zum König machen und Gideon sagt: Nein, kein Mensch soll über euch herrschen, sondern Gott, er soll über euch herrschen. Israel sollte eine Theokratie sein, beherrscht von Gott. Im Neuen Testament sehen wir das auch. Soll auch so sein in unserem geistlichen Leben. Es soll sich nicht irgendein Mensch oder auch nicht irgendeine Institution zwischen dich und Gott reindrängen dürfen. Wir haben einen König. Wir haben einen Mittler, heißt im Neuen Testament, und das ist Jesus. Er ist unser König, er ist unser Mittler. Der Einzige. Wir brauchen nicht noch irgendeinen anderen Menschen zwischen uns und Gott. Nicht irgendeinen Heiligen. Nicht irgendeine Kirche. Jesus ist unser Mittler. Und durch Jesus können wir direkt in Beziehung mit Gott stehen. Ja, es gibt Leiter im Reich Gottes, die Gott einsetzt. Aber Leiter im Reich Gottes sind nicht autoritäre Herrscher, sondern Diener. Und sie sind berufen, den Leib zu leiten, aber nicht dein persönlicher Herr zu sein. Und es gibt so eine Bewegung in manchen Gemeinden und ich habe den Eindruck, es kommt wieder. So, gibt nichts Neues. Wiederholt sich immer wieder. Die Shepherding Movement heißt das auf Englisch. Ich denke, es kommt wieder in diesem Zug, vielleicht habt ihr schon gehört, diesen fünffältigen Dienst. Es wird jetzt wieder irgendwie modern, aus dem Epheserbrief zu betonen, wo die Leute sagen, es gibt Apostel und es gibt Propheten und die haben besondere Autorität und das geht dann manchmal so weit, dass sie sagen, okay, du darfst keine Entscheidungen treffen, ohne deinen Apostel zu fragen. Also wenn du heiraten willst, musst du erst um Erlaubnis bitten oder vielleicht teilen die sogar ein, wen du heiraten sollst. Sekten machen das auch, wo es einen autoritären Führer gibt und der herrscht über dich persönlich und über deinen Glauben persönlich. Aber es ist nicht biblisch, das ist nicht richtig. Jesus ist unser Herr, Jesus ist unser einziger Herr. Und Jesus hat gesagt, Markus 10 haben wir am Sonntag auch angeschaut, er sagt, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. Sie leider sie unterdrücken. So aber soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste, der Leiter sein will, der soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Denn ihr steht durch den Glauben. Ihr steht in Beziehung zu Gott durch euren persönlichen Glauben. Petrus schreibt, dass die Leiter nicht Herrscher, sondern Vorbilder der Herde sein sollen. Das ist, wie wir leiten im Reich Gottes, durch Vorbild, durch Dienen, nicht autoritär. Also, ich meine, wir alle, ganz egal, wo uns der Herr hingestellt hat in seinem Leib, wir alle sollen Diener sein. Und wir alle sollen demütig sein. Und wir alle sollen Korrektur voneinander annehmen. Ob das jetzt ein Leiter ist oder kein Leiter. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, guck mal, was du da tust und was hier in Gottes Wort steht, das stimmt nicht überein. Sollen alle offen sein. Wir sind Familie. Aber wir sollen nie zulassen, dass sich irgendein Mensch oder irgendeine Institution reindrängt in unsere Beziehung zu Jesus, wo irgendwer sagt, du kannst nur zu Gott kommen durch mich. Nee, Jesus ist der Priester. Das war das Alte Testament, wo die Menschen durch einen Priester gehen mussten, durch irgendeinen menschlichen Mittler. Unser Mittler ist Jesus. Und wir haben Zugang zum Vater. Der Vorhang ist zerrissen, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, die Sünden, die Schuld ist bezahlt. Jesus ist der Hirte und der Aufseher unserer Seelen. Also es war gut, dass der Gideon das Königtum abgelehnt hat. Aber wir werden gleich sehen, das Problem war, dass er trotzdem so gelebt hat wie ein König. Vers 24, und Gideon sagte zu ihnen, eine Bitte will ich von euch erbitten, gebt mir jeder einen Ring von seiner Beute. Denn sie hatten goldene Ringe, weil sie Ismaeliter waren. Sie sagten, gerne wollen wir sie dir geben. Klar, du hast uns in den Sieg geführt, kein Problem. Und sie bereiteten ein Obergewand aus und warfen darauf jeder einen Ring von seiner Beute. Und das Gewicht der goldenen Ringe, die er erbeten hatte, betrug 1700 Schekel Gold, abgesehen von den Halbmonden und den Ohrgehängern und den Purpurkleidern, die die Könige von Midian getragen hatten, und abgesehen von den Halsketten, die an ihren Hälsen ihrer Kamele gehangen hatten. Und Gideon machte daraus ein Ephod, so ein Priestergewand, so ein Brust, so ein Umhang. Und er stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Das wurde Gideon und seinem Haus zur Falle. Also er macht dieses goldene Ding und stellt es in seinem Ort auf. Er schafft sich ein Denkmal sozusagen. Ich, Gideon, erinnert euch dran, dass ich euch in den Sieg geführt habe. Und ganz Israel hurte ihm dort nach, haben angefangen, dieses goldene Ding anzubeten. Verrückt eigentlich. Aber so wie sie um das goldene Kalb getanzt sind und gesagt haben, dieses Kalb hat uns aus Ägypten herausgeführt. Menschen sind so leicht zu bringen, dass sie Menschen anbeten oder verehren oder Dinge nachlaufen. Wieder Anbetung ist das, was wir zum Zentrum unseres Lebens machen. Und das heißt hier, das wurde Gideon und seinem Haus, seiner Familie zur Falle. Hat plötzlich Wert gelegt auf die Ehre von Menschen. War ihm anders zu stolz, nehme ich an. So musste sich Midian vor den Söhnen Israel beugen und konnte sein Haupt nicht mehr erheben. Und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Und Jerubbaal, der Sohn des Joasch, des Gideon, ging hin und wohnte in seinem Haus. Er hat sich zur Ruhe gesetzt vom Kampf. Das ist auch so eine geistliche Lektion. Diese Zeiten der Ruhe und des Sieges und des Wohlstands sind oft die gefährlichsten. Es gibt wenige Menschen, die wirklich umgehen können auf gute Art und Weise mit Wohlstand. Ich kenne einige Christen, die sehr reich sind, Millionäre sind und die gut damit umgehen, die wirklich Missionare unterstützen, ins Reich Gottes sehen und nicht stolz werden, nicht überheblich werden und egoistisch werden. Aber es gibt wenige von denen, die wirklich umgehen können. Oft ist Reichtum und Ruhm und alles, was wir träumen, oft gibt uns der Herr das nicht, weil er weiß, wir können nicht umgehen damit. Ist ja zu gefährlich für uns. Ich denke, ist Teil von dem, was hier passiert. Zeiten nach dem Sieg sind sowieso gefährlich. Sagen wir, du warst auf einer Konferenz und Gott hat ganz toll zu dir gesprochen. Oder nach einer erfolgreichen Evangelisation, Gott hat dich gebraucht, um Menschen zu Jesus zu führen. Oder vielleicht bist du gerade erfolgreich irgendeiner Versuchung widerstanden oder eine Gebetserhörung. So diese Erlebnisse, wo wir so richtig high sind und sagen, ja, Jesus, cool. Aber pass auf, wenn du dann wieder daheim bist nach der Konferenz. Oft nach den Höhen kommt ein Tal. Und dann erinnert euch dran, der Feind, der schläft nicht. Der nimmt nicht mal eine Pause. Und deswegen können wir uns das auch nicht leisten, geistlich eine Pause zu nehmen und nicht auf der Hut zu sein und sagen, oh, ich habe diesen großen Sieg errungen, jetzt kann mir nichts passieren. Ist egal, ich kann mal ein bisschen nachlassen in meinem geistlichen Leben, mal lieber ausschlafen, statt stille Zeit zu halten. Ich kann mir mal einen Film reinziehen, der nicht so keusch ist. Kein Problem, ich bin stark, ich habe ja den Sieg gewonnen. Ist gefährlich. Wir sehen hier, dass der Gideon sich zurückzieht. Vielleicht hat er sich gedacht, ich habe meinen Teil geleistet. Es ist mal Zeit, mich selbst zu verwöhnen. Ich habe hart gearbeitet, jetzt kann ich die Rente genießen, lebe ich nur mehr für mich selbst. Irgendwer hat mal gesagt, untätige Hände sind ein Werkzeug des Teufels. Das ist oft so. Wenn wir untätig sind, fallen wir leicht in Dinge rein. Weißt du, mir geht es am besten wirklich, gerade als Single. Ich meine, es sind so viele Versuchungen und so viele perverse Dinge da draußen. Mir geht es am besten, wenn ich aktiv bin für Jesus. Wo wir jeden Tag in den Schulen waren und boah, evangelisiert und jeden Tag mit Leuten über Jesus geredet. Und ich denke nicht einmal an irgend schlechte Dinge. Weil ich so eingenommen bin mit ihm. Aber oft gerade diese Zeiten, wo es ruhig ist und oh, du nimmst da mal eine Pause. Und da müssen wir aufpassen. Gerade dann, wenn wir es vielleicht nicht erwarten. Also bleib aktiv. Ist gut. Bleib aktiv im Reich Gottes. Wir sehen das bei Gideon. Obwohl er ein schwacher Mann war, war er in Zeiten des Kampfes siegreich im Herrn. In Zeiten, wo Gott vertrauen musste. 300 Mann gegen 135.000. Gott, wenn du nichts tust, dann gehen wir unter. Das sind Zeiten, wo er in unserem Leben auch, wo wir beten müssen, Herr, wenn du mich jetzt nicht versorgst, dann gehe ich pleite. Oh Herr, ich brauche dich. Und oft geht es uns gerade geistlich in diesen Zeiten des Kampfes gut. Aber Gideon in der Zeit des Friedens, das war Zeit, wo er Kompromisse eingegangen ist, wo er sich hängen hat lassen. Und er hat hier das Fundament gelegt für eine sehr dunkle Zeit in der Geschichte Israels, in dieser Richterzeit. Seine Kompromisse haben Konsequenzen gehabt für das ganze Volk. Vers 29, und Jerubbaal, der Sohn des Joasch, ging hin und wohnte in seinem Haus, und Gideon hatte 70 Söhne, die alle aus seiner Lände hervorgegangen waren. Das wäre natürlich unmöglich gewesen mit einer Frau, deswegen heißt sie auch, denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die in Sichem wohnte, scheinbar war er so einer, der in jeder Stadt irgendwie so seine Geliebte hatte, seine Konkubine. Auch sie gebar ihm einen Sohn und er gab ihm den Namen Abimelech. Heißt so viel wie mein Vater ist ein König. Oh oh. Und Gideon, der Sohn des Joasch, starb in gutem Alter und er wurde im Grab seines Vaters Joasch begraben in Ophrah, der Stadt der Abiesriter. Gideon gegen Ende seines Lebens oder nach seinem Sieg hier ist Kompromisse eingegangen. Hat plötzlich einen Sohn, den er nennt, mein Vater ist König. Oh oh. Und es gab drei Dinge, die ein König oder ein Leiter nicht tun sollten in Israel, hat Gott gesagt in seinem Gesetz. Er sollte kein Reichtum aufhäufen, er sollte kein Heer anlegen, sein Vertrauen nicht auf ein großes Heer setzen. Okay, das war bei Gideon nicht der Fall, aber offensichtlich war er reich, hat er aufgehäuft. Und das Dritte, was ein König nicht tun sollte, er sollte sich nicht viele Frauen nehmen. Da sind so viele zu Fall gekommen. David, Salomon sowieso, das klassische Beispiel. Macht, Frauen und Geld. Müssen wir vorsichtig sein. Auch wenn wir dem Herrn dienen. Billy Graham hat mal gesagt, don't touch the money, don't touch the women and don't touch the glory. Also er hat zu Pastoren gesprochen. Ne? Also rühr nicht das Geld an, rühr die Frauen nicht an, in der Seelsorge, klare Sache, und rühr Gottes Ehre nicht an. Das ist das, was viele Menschen zerstört, auch viele Menschen, die im Dienst sind. Und so wie der König David und der König Salomo durch Frauen zu Fall gekommen sind, war es hier auch ein Problem bei Gideon. Viele Frauen zu haben, war auch ein Statussymbol damals natürlich. Könige haben das gemacht, hey, schau mal, wie viele Frauen ich ernähren kann. Ich bin toll. Und in der Bibel sehen wir Polygamie nie im guten Licht. Obwohl es Gott nicht verboten hat im Alten Testament. Im Neuen Jahr, aber im Alten Testament, Gott hat einfach was geregelt, was da war, was kulturell so war, und er hat es in geregelte Bahnen gelenkt. Aber wenn wir wirklich die Bibel mit offenem Herzen lesen, Gott hat nie gesagt, dass es gut ist oder dass es seine Idee war oder dass er es empfehlen würde. Und jedes Mal, wenn wir in der Bibel von Polygamie lesen, also wo ein Mann mehrere Frauen hat, ist eine Geschichte voll Problemen. Denkt nur an Jakob mit Rahel und mit Lea, die zwei Schwestern. Ich meine, sowieso verrückt, er will zwei Schwestern heiraten. Nein, es war ein Zickenkrieg, das ganze Leben lang. Haben sich gestritten, haben gehandelt, mit wem er jetzt diese Nacht schlafen muss. Und verrückte Geschichte, lest nach. Die Rahel, die er geliebt hat, Rahel heißt so viel wie Mutterschaf, war wahrscheinlich eine scharfe Mutti, die Rahel, und dann Lea, ihre ältere Schwester. Sah offensichtlich nicht so gut aus, sie hatte trübe Augen, heißt es. Und der volle Zickenkrieg. Oder David. Salomo. Gottes Ideal ist ein Mann und eine Frau fürs ganze Leben. Am besten vorher noch nie eine andere angerührt, in einer falschen Art und Weise. Nie eine andere nackt gesehen. Hier, das ist Gottes Ideal, wirklich. Da ist Weisheit, da ist Heil drin. Ein Mann, eine Frau fürs Leben. Vers 33. Und es geschah, sobald Gideon gestorben war, da wandten sich die Söhne Israel wieder ab und hurten den Baalim nach und machten sich den Baal Berit zum Gott. Und die Söhne Israel dachten nicht mehr an den Herrn, ihren Gott, der sie der Hand all ihrer Feinde ringsum entrissen hatte. Und sie erwiesen dem Haus Jerubbaal Gideons keine Güte, wie es all dem Guten, das an Israel getan hatte, entsprochen hätte. Ich wollte eigentlich das Kapitel 9 noch machen, aber ich will nicht jedes Mal überziehen. Dann machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir lernen dürfen von Gideon, von seinen Siegen letzter Woche und auch von seinen Kompromissen. Diese Woche, Herr, sind wichtige Lektionen drin. Danke dir dafür, Herr. Lass uns aktiv sein in deinem Reich. Lass uns nicht einschlafen, geistlich gesehen. Nicht lasch werden in unserem geistlichen Leben. Nicht unaufmerksam und unvorsichtig, dass wir denken, oh, mir kann sowas nicht passieren. Sondern lass uns wachsam sein, wie du gesagt hast, Jesus. Wachet alle Zeit. Lass uns aktiv sein für dich, Jesus. Lass uns dir vertrauen. Und Jesus, bewahre uns davor, dass wir faule Kompromisse eingehen. Einfach mit dem, wo wir wissen, was dein Wort sagt. Lass uns dir einfach stur vertrauen. Es ist gut, Herr, was du uns sagst. Und wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns wirklich zeigst, wie wir heil leben dürfen. Und so bewahre uns und beschütze uns. Schenk uns Einheit, bewahre uns Einheit, Gott. In unserer Gemeinde, in unseren Familien. Wir stellen uns unter deinem Schutz. In Jesu Namen. Amen.